Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Amnesty-Gruppe aus Papenburg begrüßt Sie. Heute wollen wir über unsere Arbeit berichten.
Ja, neben dem Unterschriftensammeln auf den Petitionslisten an unseren Ständen gibt es Aktionen, die regelhaft ein fester Bestandteil unserer Arbeit sind.
Dazu gehört der alljährliche Briefmarathon, der seit 2001 weltweit im November und Dezember stattfindet. Im Januar engagieren wir uns regelmäßig für die Freilassung der unrechtmäßig Gefangenen auf Guantanamo.
Ja, und vergesst nicht unsere neuen Adoptivfälle aus Kuba. Sie sollen den Schwerpunkt dieser Sendung bilden. Gabi, am 24. Januar haben wir uns zum ersten Mal für diese neuen Adoptivfälle eingesetzt.
Ja, Gerold, wir standen auf dem Wochenmarkt in Papenburg und haben Unterschriften gesammelt. Darin forderten wir eine sofortige Freilassung der politischen Inhaftierten.
Vielleicht erklären wir unseren Zuhörern aber zunächst, was sich hinter dem Begriff Adoptivfall verbirgt.
Natürlich, Andi. Wie schon erwähnt, setzen wir uns mit unseren Petitionslisten für Menschen ein, denen die Menschenrechte verwehrt werden. Dem Adoptivfall widmen wir aber ganz besondere Aufmerksamkeit. Der Einsatz hierfür begleitet uns so lange, bis wir damit Erfolg haben.
Aktuell haben wir uns für 3 Personen entschieden, die alle in Kuba inhaftiert sind. Um wen handelt es sich und was wird Ihnen vorgeworfen, Andi?
Es geht um 3 Personen, die, und das möchte ich betonen, stellvertretend für eine große Anzahl von unrechtmäßig Inhaftierten stehen. Roberto Perez, Fonseca Felix Navarro und Seili Navarro.
Dabei waren es ursprünglich 4 Personen, die wir unterstützen wollten. Erfreulicherweise wurde Luis Robles mittlerweile freigelassen.
Und was wurde ihm und wird den anderen überhaupt vorgeworfen?
Felix Navarro verbüßt nun seine 3. Haftstrafe aus politischen Gründen, trotz seines schlechten Gesundheitszustands. Er ist ein 71-jähriger politischer Oppositionsführer und Gründer der Demokratischen Partei Pedro Luis Beitel. Er wurde nach Protesten am 11. Juli 2021, auch bekannt unter dem Kürzel 11J, zu 9 Jahren Haft verurteilt.
Seine Tochter Sally Navarro wurde auch nach ihrer Teilnahme an den Protesten festgenommen. Dabei erkundigte sie sich lediglich bei der Polizei nach der Situation von Mitgliedern ihrer Bewegung und kurzerhand wurde sie inhaftiert.
Roberto Perez ist ein 41-jähriger Aktivist und Menschenrechtsverteidiger. Er wurde für seine Teilnahme an den Protesten vom 11. Juli 2021 und für das Herunterreißen eines Porträts von Fidel Castro zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.
Diese Tat wurde auf Video aufgezeichnet und im Internet verbreitet. Dies führte zu einer weitaus höheren Strafe als üblich. Die kubanischen Behörden warfen ihm Verachtung, Körperverletzung, Störung der öffentlichen Ordnung und Anstiftung zu einer Straftat vor.
Am 29. November 2024 wurde er in eine Isolationszelle verlegt, nachdem er gegen die miserablen Haftbedingungen protestiert hatte. Und am 2. Dezember trat Roberto Perez aufgrund der Repressionen, denen er im Gefängnis ausgesetzt ist, in einen Hungerstreik.
Luis Robles wurde inhaftiert, weil er 2021 in Havanna friedlich demonstriert hatte. Er hielt ein Plakat mit der Aufforderung zum Ende der Repression und zur Freilassung der politischen Gefangenen. Zu unserer großen Freude wurde er mittlerweile freigelassen.
Amnesty International fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung der politischen Gefangenen und prangert die systematischen Menschenrechtsverletzungen sowie die Unterdrückung jeglicher Form von Kritik in Kuba an.
Ja, Amnesty International weist eindringlich auf eine neue Welle der Repression seit September 2024 hin. Es gibt einen alarmierenden Anstieg der Belästigung und willkürlichen Festnahmen von Aktivisten, Journalisten und unabhängigen Medien.
Die Direktorin Amerikas von Amnesty, Anna Piquer, betont, dass alle Gefangenen den Mut und die Widerstandskraft derjenigen widerspiegeln, die trotz der anhaltenden Repression für die Menschenrechte auf der Insel kämpfen.
Amnesty kritisiert den Verfall der körperlichen und geistigen Unversehrtheit der inhaftierten Personen. Auch die Zunahme staatlicher Kampagnen, die darauf abzielen, Medien Rechte zu entziehen, wird verurteilt. Den Medien wird seitens der Regierung vorgeworfen, Söldner zu sein und eine Verbindung zur politischen Opposition zu unterhalten.
Wie schon häufig in der Vergangenheit fordert Amnesty die Behörden Kubas auf, die Rechte auf Meinungsfreiheit und auf friedliche Versammlung zu respektieren. Amnesty verlangt von der kubanischen Regierung zum wiederholten Mal die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen.
denn es sind unfassbar viele weitere Menschen unschuldig im Gefängnis. Unsere drei Adoptivfälle sind dabei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn Amnesty kann nicht alle zu Unrecht hinhaftierten Menschen erfassen. Mit repräsentativen Fällen wird versucht, die internationale Aufmerksamkeit zu erregen.
Aber lass uns nochmal auf die Proteste von 2021 eingehen. Was war da los auf Kuba, Gabi?
Die Covid-19-Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf die kubanische Wirtschaft, da der Tourismus zum Erliegen kam und die aus dem Ausland stammenden Überweisungen stark zurückgingen.
Außerdem hatte die Regierung Ende 2020 eine historische Währungsreform angekündigt. Angesichts der Inflationsrate von unglaublichen 73% hat die im Januar 2021 umgesetzte Reform die Probleme nochmals verschärft. Der kubanische Peso verlor die Hälfte seines Wertes.
Und so erlebte Kuba am 11. Juli 2021 seine größten Proteste seit über 20 Jahren. Tausende Demonstranten gingen wegen Waren- und Nahrungsmittelknappheit, wirtschaftlicher Schwierigkeiten, der Reaktion der Regierung auf die Covid-19-Pandemie und einem eklatanten Mangel an Grundfreiheiten auf die Straße.
Und damit riskierten die Kubaner damals ihre Freiheit und einige bezahlten sogar mit ihrem Leben.
Handyaufnahmen hielten die ganze Bandbreite der Ereignisse fest. Demonstranten, die Polizeiautos umwarfen, Plünderung staatlicher Geschäfte, aber auch massive, brutale Interventionen der Sicherheitskräfte und Festnahmen.
Internationale Menschenrechtsorganisationen dokumentierten staatlich veranlasste Abschaltungen des Internets, willkürliche Festnahmen und exzessive Gewaltanwendung. Darunter waren auch Schüsse der Polizei auf Demonstranten.
Laut der Menschenrechtsgruppe Justitia wurden im Nachgang der Proteste mindestens 1470 Kubaner wegen ihrer Teilnahme an den Demonstrationen festgenommen. Die genaue Zahl an Vermissten bleibt weiterhin unbekannt. Einige Demonstranten wurden wegen Volksverhetzung zu bis zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
Und wie sieht's da heute aus? Bestimmt immer noch nicht viel besser, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Die Organisation Prisoners Defenders verzeichnete bis September 2024 über 1100 politische Gefangene in Kuba. Darunter sind 116 Frauen, 30 Minderjährige und 356 Personen mit gesundheitlichen Problemen und davon 62 mit psychischen Erkrankungen.
Laut World Prisoners Brief, einer renommierten Datenbank, hatte Kuba Anfang 2024 die zweithöchste Quote an Gefängnisinsassen in der Welt. Der Karibikstaat weist eine Inhaftierungsrate von 794 Personen pro 100.000 Einwohner auf. Daraus ergibt sich eine Gefangenenzahl von etwa 90.000. Sehr viele von ihnen sind politische Gefangene. Und die Haftbedingungen sind schrecklich.
Das kannst du wohl sagen. In einem UNO-Bericht von 2019 dokumentiert Prisoners Defender mindestens 15 Misshandlungs- und Foltermuster, zum Beispiel mangelhafte oder gar keine medizinische Versorgung, Zwangsarbeit, Isolationshaft zur Bestrafung.
Als Foltermethoden wurde der Einsatz von Temperatur, körperliche Aggression und das Erzwingen schmerzhafter Körperhaltungen angewandt.
Die Häftlinge wurden an unbekannte Orte verbracht und absichtlich desorientiert. Der Entzug von Nahrung oder Wasser, Schlaf und Kommunikation mit Anwälten und Verwandten waren weitere grausame Methoden.
Die Bedrohung ihrer Unversehrtheit und der ihrer Angehörigen, die Ungewissheit über die Situation eines Familienmitglieds sowie Demütigung, Erniedrigung und Beschimpfung gehörten ebenso dazu.
Das hört sich echt alles grauenvoll an. Eigentlich hatten viele gehofft, dass sich nach dem Regierungswechsel die Menschenrechtslage auf Kuba verbessert. Ich befürchte aber, dass dem nicht so ist.
Da hast du leider recht, Gerold.
Auch nach dem Regierungswechsel hat sich an der Menschenrechtslage in Kuba leider nichts verbessert, oder Gerold?
Nein, der diktatorische und autoritäre Charakter des kubanischen Regimes hat sich trotz eines Generationswechsels in der politischen Führung zwischen 2018 und 2021 leider gar nicht geändert. Auch eine Verfassungsänderung hatte keine positiven Auswirkungen.
Zum ersten Mal seit 60 Jahren ist der Präsident Miguel Díaz-Canel kein direktes Mitglied der Castro-Familie. Trotzdem gab es mit seinem Amtsantritt keine wesentlichen Änderungen. Zu eng waren und sind die Verflechtungen seiner Person mit der kommunistischen Partei und den Streitkräften.
Da hat eine Opposition also überhaupt keine Chance.
Nein, Andi, wo denkst du hin? Das autoritäre Einheitsparteiensystem in Kuba schließt die Öffentlichkeit von jeder echten politischen Teilhabe aus. Der kubanische Geheimdienst spielt eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung abweichender Meinungen und übt weiterhin großen Einfluss aus.
Aktivisten, Mitglieder von Dissidentengruppen und sogar unabhängige Akteure in Kunst, Journalismus und anderen Bereichen werden systematisch überwacht und regelmäßig verhört, um sie zum Schweigen zu bringen oder um sie zu erpressen.
Oppositionsbewegungen wie die MUAD, das heißt Mesa de Unidad Democrática, waren und sind konstanten Repressalien und Verhaftungen ihrer Mitglieder ausgesetzt.
Der kubanische Machtapparat übt zudem nicht nur gezielten Druck auf einzelne Dissidenten aus, sondern auch auf deren Freunde und Angehörige. Das Ziel ist, dass sie das Land endgültig verlassen und so zumindest dort selbst nicht mehr aktiv sind.
Und hinzu kommt, dass Nahrungsmittel und andere Grundgüter wie Medikamente extrem knapp sind bzw. komplett fehlen. Genaue Zahlen dazu haben wir leider nicht.
Vor der Pandemie gaben allerdings inoffizielle Quellen an, dass etwa ein Fünftel bis ein Drittel der Kubaner gefährdet oder von Armut bedroht waren.
Im letzten Jahr war ich selbst auf Kuba und habe die leeren Apotheken dort gesehen. Unser Reiseführer hat uns sehr ausführlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen über die katastrophalen Zustände in der Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten und Lebensmitteln, aber auch Hygieneartikel unterrichtet. Wir wurden zum Beispiel darauf angesprochen, ob wir ein Stück Seife hätten, mitten auf der Straße. Und da wundert es nicht, dass die Kubaner zu Tausenden ihr Land verlassen, wenn sie es denn können.
Ja, der kubanische Exodus ist im vollen Gange. Seit 2021 verlassen mehr Kubaner als je zuvor ihre Insel. Mehr als 1 Million Kubaner, 10% der Bevölkerung, haben die Insel in den vergangenen 3 Jahren dem Rücken gekehrt.
Allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022, dem Jahr nach 11J, versuchten fast 30.000 Kubaner in die Vereinigten Staaten einzureisen.
Statistiken zeigen, dass das Bevölkerungswachstum in Kuba gen Null tendiert. Die meisten Menschen, die das Land verlassen, sind junge Kubaner, die ja eigentlich zur Zukunft des Landes beitragen könnten. Einer von ihnen war zum Beispiel unser kubanischer Reiseführer. Er sagte mir, dass er alsbald mit seiner Frau und den Kindern nach Europa ausreisen möchte.
Ganz ehrlich gesagt, unter solchen Bedingungen wollte ich auch nicht dort leben. Schlechte Wirtschaftslage, drohende Armut und ständige Repressionen.
Aber die Regierung ändert trotzdem nichts und beruft sich auf die Verteidigung der kubanischen Revolution und schränkt auch massiv die Meinungsfreiheit ein. Wir haben uns vorhin bereits über die besorgniserregende Lage im Bereich der Meinungs- und Pressefreiheit in Kuba unterhalten. Im August 2021, nach den Protesten vom 11. Juli also, veröffentlichte die Regierung das Gesetzesdekret 35.
Und was hat das zu sagen? Was bewirkt dieses Dekret?
Es schränkt die Meinungsfreiheit der Kubaner im Internet erheblich ein und bedroht die Privatsphäre der Nutzer.
Genau, Telekommunikationsanbieter wurden verpflichtet, ihre Dienste zu unterbrechen oder zu beenden, wenn ein Benutzer Informationen veröffentlicht, die in den Augen der Diktatur gefälscht sind oder die öffentliche Moral beeinträchtigen.
Dabei wurde der Zugang zum Internet erst 2018 deutlich erweitert. Dies hatte starken Einfluss auf das Leben in Kuba.
Da hatten die Kubaner endlich die Möglichkeit, auf Nachrichten aus aller Welt zuzugreifen, was vorher nicht ging. Sie konnten selbst unabhängige Inhalte erstellen und sie konnten ihre politischen Meinungen online teilen, auch außerhalb Kubas.
Und so verfügte die internationale Gemeinschaft über mehr Informationen und Einblicke in die politische, wirtschaftliche und soziale Lage des Landes. Vom Regime angeordneten Inhaftierungen und Schikanierungen von Oppositionellen konnten dokumentiert und publiziert werden.
Diese gestiegene Transparenz ist zweifelsohne eine Tatsache, die dem kubanischen Regime ein Dorn im Auge ist und Gegenmaßnahmen wie das Dekret 35 provoziert hat.
Wie gehen denn die Regierungen anderer Staaten derzeit mit Kuba um?
Kuba unterliegt seit Jahrzehnten einem umfassenden US-Embargo und wurde unter der Regierung Trump als sogenannter Terrorstaat eingestuft. Die Regierung von Joe Biden hat dann zwar einige Beschränkungen wieder gelockert, aber eine Annäherung wie unter Obama gab es nicht mehr.
Und auch wenn Joe Biden die Einordnung Kubas als Terrorstaat kurz vorm Ende seiner Amtszeit aufhob, wird unter Trump eine härtere Haltung erwartet. Dies dürfte die Krise auf der Insel verlängern und damit den Exodus weiter befeuern.
Und wie verhält sich eigentlich die EU?
Um die Beziehungen zwischen Kuba und der EU zu vertiefen, gibt es seit 2017 das Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit. Dieser ist verknüpft mit der Forderung der Verbesserung der Lage der Menschenrechte und der Demokratie.
Und, Andi, hat das einen positiven Einfluss auf die Regierung?
Leider nein. In einem Entschließungsantrag vom Februar 2024 stellt die EU fest, dass sich die Situation für die Kubaner nicht verbessert. Im Gegenteil eher. Sie hat sich weiter verschärft.
Richtig. Die EU beklagt nämlich, dass sich das kubanische Regime systematisch verweigert, die Überwachung der Menschenrechte als legitime Tätigkeit anzuerkennen. Lokalen Menschenrechtsgruppen wird ein Rechtsstatus verweigert.
Bis hierhin haben wir über die bedrückende Menschenrechtslage in Kuba berichtet. Daraus ergibt sich ein trauriges Fazit. 2021 erzielten die Demonstrationen vom 11. Juli viel Aufmerksamkeit in der internationalen Medienberichterstattung. Dies führte zu einem Hoffnungsschimmer für pro-demokratische Bewegungen, die seit Jahrzehnten für eine friedliche demokratische Umwandlung des Systems kämpfen.
Die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft nahm jedoch schnell wieder ab. Die Unterdrückung Andersdenkender geht weiter.
Die wirtschaftliche und humanitäre Krise hält weiter an. Es kommt zu Lebensmittel- und Treibstoffknappheit. Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Ich habe sie selbst im letzten Jahr erlebt, aber die Stromausfälle betreffen nicht die Urlaubsregion. Dort gibt es Notstromaggregate und daher merkt kein Urlauber etwas davon. Auch die mangelhafte Lebensmittelversorgung der Bevölkerung ist in den Hotelanlagen kaum zu spüren.
Ja klar, die Touristen sollen ja auch zufrieden sein. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Kuba. Darüber hinaus ist auch die Diskriminierung gegen Afro-Kubaner, Frauen und Mädchen, Angehörige der LGBTI-Plus-Community, politische Dissidenten und Angehörige religiöser Gemeinschaften noch immer weit verbreitet.
Und überdies wurde 2023 ein neues Strafgesetzbuch eingeführt, das weiterhin die Verhängung der Todesstrafe erlaubte. Auch Bestimmungen, die die Menschenrechte einschränken, blieben bestehen und werden benutzt, um Aktivisten und Aktivistinnen zum Schweigen zu bringen und zu inhaftieren.
Deshalb müssen die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen, denen die Kubaner in ihrem Alltag ausgesetzt sind, kontinuierlich scharf verurteilt werden. Ihnen muss mit konkreten Aktionen der internationalen Gemeinschaft im Rahmen des Völkerrechts begegnet werden.
Während unsere Adoptivfälle Roberto Perez, Luis Navarro und seine Tochter Sayli Navarro unschuldig im Gefängnis ausharren müssen, wurde Luis Robles nach 5 Jahren freigelassen. Was hat er dazu gesagt?
Robles dankte natürlich denjenigen, die trotz der schwierigen Bedingungen für seine Freilassung kämpften. Er äußerte die Hoffnung, dass die Kubaner eines Tages echte Freiheit genießen können. Doch wirklich frei fühlt er sich bis heute nicht.
Das kann ich gut verstehen, denn seine Freiheit geht mit vielen Einschränkungen einher, die seine Bewegungs- und Meinungsfreiheit begrenzen.
Und er erklärte weiter, hier ist es ein Verbrechen, so zu denken, wie man denkt. Auch zu sagen, was man fühlt, ist ein Verbrechen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der so lebt, glücklich sein kann.
Der Fall von Luis Robles ist zu einem Symbol für den Kampf um die Meinungsfreiheit in Kuba geworden. Seine Inhaftierung, aber auch die anschließende Freilassung wurden umfassend kritisiert, denn wirklich frei ist er ja nicht. Seine Person steht für den Widerstand gegen die staatliche Repression auf der Insel.
Und ist ein Grund mehr für uns, dass wir uns weiterhin für die Einhaltung der Menschenrechte in Kuba einsetzen.
Wir haben uns ausführlich der Menschenrechtslage in Kuba gewidmet. Dann dürfen wir ein naheliegendes Thema natürlich nicht vergessen, Guantanamo.
Genau, das Gefangenenlager in Guantanamo Bay auf Kuba verkörpert einen unfassbar deutlichen Bruch mit den Menschenrechten. Das Camp war nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 in den USA unter Präsident George W. Bush errichtet worden, da mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten.
Am 11. Januar 2002 wurden die ersten Gefangenen auf den US-Marinestützpunkt in Kuba gebracht. Laut US-Behörden waren insgesamt 779 Gefangene in Guantanamo inhaftiert.
Seitdem setzt sich Amnesty International unermüdlich für die Freilassung dieser Gefangenen ein. Unsere erste Aktion auf dem Wochenmarkt ist deshalb jedes Jahr die Forderung der Freilassung dieser Gefangenen.
Ich kann das gar nicht glauben, denn Die überwiegende Mehrheit der Gefangenen wurde nie angeklagt und es konnte ihnen auch keine Verbindung zu den Anschlägen vom 11. September nachgewiesen werden.
Und trotzdem wurden sie auf grausame Art gefoltert und bekamen keinen Rechtsbeistand. Allein im Jahr 2003 versuchten sich 120 Gefangene das Leben zu nehmen. So ausweglos erschien ihnen ihre Situation.
Im Laufe der vergangenen 20 Jahre wurden immer wieder Gefangene freigelassen. Zuletzt am 7. Januar 2025 11 weitere. Mehr als zwei Jahrzehnte waren sie wegen mutmaßlicher Beteiligung an den Terroranschlägen vom 11. September festgehalten worden. Auch sie wurden nie angeklagt.
Und nun befinden sich noch 15 Häftlinge dort. Und wir werden weiter für ihre Freiheit und die endgültige Schließung von Guantanamo kämpfen.
Der letzte US-Präsident Joe Biden hatte die Schließung von Guantanamo zu Beginn seiner Amtszeit als Ziel ausgegeben. Er scheiterte mit dem Vorhaben aber am US-Kongress. Der jetzige Präsident Donald Trump wiederum macht sich aber dafür stark, das Lager weiter offen zu halten. Vor kurzem äußerte er die Absicht, dort zukünftig kriminelle Migranten zu inhaftieren. Er sprach von 30.000 Menschen, die in den Lagern von Guantanamo Platz finden würden. Unfassbar für den Rechtsstaat USA.
Zum Ende der Sendung möchte ich noch kurz auf unseren erfolgreichen Einsatz beim Briefmarathon 2024 eingehen. Was hat es damit auf sich, Gerold?
Nun, der Briefmarathon von Amnesty ist die größte Menschenrechtsaktion der Welt. Diese wurde 2001 ins Leben gerufen und findet immer im November und Dezember eines Jahres statt.
Ja, und dann werden aus aller Welt Petitionsbriefe an Regierungen und Behörden geschickt, um einzelne Personen oder auch Gruppen zu ihrem Menschenrecht zu verhelfen. Zu Unrecht Inhaftierte werden freigelassen, Todesurteile aufgehoben, Folter beendet und diskriminierende Gesetze geändert.
Es werden 10 Fälle aus unterschiedlichen Ländern ausgewählt und auf der ganzen Welt werden Menschen motiviert, diese Petition dann zu unterschreiben.
So bekommen die jeweiligen Regierungen Berge von Briefen, verknüpft mit der Hoffnung, dass die Briefe es schaffen, die Regierungen unter Druck zu setzen und sie zum Handeln zu bewegen. Sie sollen zur Kenntnis nehmen, dass die ganze Welt hinschaut.
Auch unsere Amnesty-Gruppe aus Papenburg hat im Dezember letzten Jahres wieder daran teilgenommen. Sage und schreibe, 4.092 Briefe wurden unterschrieben und verschickt. Ein toller Erfolg.
Mit viel Einsatz im Freundes- und Bekanntenkreis und einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt bei Regen und Wind haben wir das hinbekommen. Danke an alle, die mitgemacht haben.
Und ein weiterer Grund zur Freude, gleich zu Beginn des Jahres wurden nach über einem Jahr willkürlicher Inhaftierung die angolanische TikTok-Influencerin Neth Nahara und 4 weitere Aktivisten entlassen. Ihr Fall gehörte mit zum Briefmarathon.
Und wenn Sie nun Lust bekommen haben, uns zu unterstützen, ob mit einer Unterschrift oder als aktives Mitglied, notieren Sie sich gerne unsere nächsten Termine. Unsere Papenburger Amnesty-Gruppe trifft sich zum Beispiel an jedem ersten und dritten Donnerstag eines Monats im Kaminzimmer der St. Josef-Kirche am Vosseberg, gerader Weg 66 in Papenburg. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und mischen Sie sich ein. Ihre Amnesty-Gruppe aus Papenburg.